Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Vital-Gesundheits-Podcast. Heute geht es um ein Thema, bei dem die Meinungen ungefähr genauso weit auseinandergehen wie die Regale im Reformhaus. Nämlich Naturarzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und gesundheitsbezogene Lebensmittel. Ist das jetzt echte Medizin oder eher Wohlfühl-Placebo mit gutem Marketing? Wirkt Baldrian wirklich oder schläft man nur ein, weil man es sich einredet? Und was um alles in der Welt ist eigentlich der Unterschied zwischen Phytotherapie, Nahrungsergänzung und Homöopathie, obwohl die so oft im selben Regal stehen? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und auch mit Mythen rund um pflanzliche Mittel aufräumen. Wir schauen, was wirklich in eine sinnvolle Hausapotheke gehört. Und klären, wann natürlich eben nicht automatisch harmlos bedeutet. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der pflanzliche und klassische Arzneimittel seit über 2 Jahrzehnten aus nächster Nähe kennt. Er ist Diplombiologe, Fachreferent für Arzneimittel und Naturarzneimittel bei Hübner und quasi im Reformhaus groß geworden, kann man schon so sagen, oder? Herzlich willkommen, lieber Axel, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Clarissa. Ich bin wirklich froh, dass ich da bin. Freue mich, bin auch ein großer Fan des Podcasts. Ich liebe die Folgen immer wieder. Ja, und hoffe, ich kann einiges dazu beitragen. Ein bisschen Licht in Dunkel mancher Ecken bei der Phytotherapie, bei pflanzlichen Arzneimitteln mit reinzubringen.
Ja, das hoffe ich auch, weil ich meine, es ist ja wirklich ein großes Diskussionsthema auch, muss man sagen. Es ist wirklich total up to date und du bist der perfekte Experte dafür, weil du irgendwie zwischen Regalen voller Kräuter und Trinkturen im Reformhaus deiner Eltern aufgewachsen bist. Wie hat das denn deinen Blick so allgemein von Naturheilmittel geprägt?
Also vorneweg muss ich nur mal sagen, ich arbeite ja auch bei einem Naturarzneimittelhersteller, bin aber hier in persönlicher Sache, wenn man so will. Also ich vertrete jetzt nicht offiziell die Meinung meiner Firma, sondern es geht wirklich um meine Expertise hierbei. Das wollte ich nur noch mal klarstellen.
Einfach ja, auch, da freuen wir uns auch.
Genau, richtige Richtung. Ja, eigentlich ist das ganz spannend, weil ich bin ja trotz dem, dass ich im Reformhaus aufgewachsen bin, eigentlich erstmal in der klassischen Pharmaindustrie gelandet. Und tatsächlich ist der Sprung von der Pharmaindustrie dann in die Naturarzneiwelt gar nicht so weit, wie manche vielleicht denken, weil auch Naturarzneimittel müssen ja nach pharmakologischen Richtlinien produziert werden, nach dem sogenannten GMP. Und genau das ist eigentlich der Zusammenhang, der sich bei mir gestellt hat. Tinkturen, Naturarzneimittel, es gibt den wissenschaftlichen Teil und es gibt so ein bisschen, ich sage immer gerne, so den nebulösen Teil. Mhm. Und da ist es wichtig, auch so eine Trennung hinzukriegen und zu verstehen, was ist denn was und wo habe ich denn sogenannte Hard Facts hinten dran und wo ist vielleicht dann doch ein bisschen mehr Wunsch als tatsächlich Wirkung vorhanden.
Wo kann man das denn gut irgendwie trennen? Vielleicht können wir da ja genau einsteigen, dass wir so ein paar Faktoren nennen können, wo man jetzt als Laie auch relativ schnell das unterscheiden kann.
Das ist gar nicht so einfach. Das ist tatsächlich auch für Experten nicht immer einfach, das direkt zu erkennen auf den ersten Blick. Ich glaube, ein ganz guter Indikator ist schon mal, was wird mir denn versprochen? Also wenn ein Produkt oder ein Hersteller oder irgendeine Maßnahme verspricht, ich heile dich jetzt innerhalb von kürzester Zeit von irgendwelchen Krankheiten, dann ist gesunde Kritik, gesunder Menschenverstand auf jeden Fall angebracht. Wenn es darum geht, eben möglichst was zu unterstützen, eine Therapie zu unterstützen vielleicht oder vielleicht einfach auch nur ein besseres Wohlfühlgefühl zu bekommen, mehr Energie zu bekommen zum Beispiel, dann kann man schon klar mehr dran gehen, dass es man glauben kann. Und wo ich immer auch kritisch bin, ist immer schauen, was haben wir denn die Produkte für einen Hintergrund? Wo kommen die denn her? Also wer steht denn tatsächlich hinten dran? Weil auch da kann man eine Menge dran ablesen.
Was denn zum Beispiel? Also worauf sollte man da achten?
Na gut, also wenn man eben zum Beispiel auf solche Dinge achtet, hat ein Hersteller wirklich zugelassene Arzneimittel in seinem Sortiment, auch wenn er vielleicht noch Nahrungsergänzungsmittel oder auch Lebensmittel mit da drin hat. Aber eben wenn da Arzneimittel mit im Sortiment stehen, dann muss er ja auch nach den Arzneimittelrichtlinien handeln. Und damit habe ich zumindest, was die Produkte angeht, schon mal eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Das Problem bei Nahrungsergänzungsmitteln ist ja auch zum Beispiel, dass nur der Hersteller für Risiken haftet. Und wenn ich dann jetzt mal ganz salopp sage, als unseriöser Hersteller hingehen würde und einfach irgendein Produkt bringen, das könnte ich machen, irgendein Inhaltsstoff, das im Internet hochhype, viel verkaufe, eine Menge Schaden anrichte, aber hinterher die Firma nicht mehr greifbar ist, dann ist das einfach, zeigt das einfach, dass manche wirklich auch so handeln und agieren.
Würdest du sagen, dass gerade so natürliche Mittel oder auch pflanzliche Mittel, dass das eher so dazu einlädt, dass es irgendwie stärker verbreitet wird oder nicht?
Ja, definitiv würde ich sagen. Ich glaube, wir sind ja alle auch stark Social Media getrieben und suchen ja nach Lösungen für unsere Bedürfnisse, für unsere Problemchen oder Probleme, die wir haben. Und da bietet sich ja an, gerade immer wieder was Neues anzubringen. Ich muss ja im Social Media Bereich immer wieder was Neues bieten. Und dann sucht man natürlich nach dem Superfood. Dann gibt's wieder eine neue Pflanze, die kann plötzlich alles. Und meistens haben solche Pflanzen tatsächlich auch einen seriösen oder einen sehr guten Hintergrund, nämlich zum Beispiel Ashwagandha. Ashwagandha hat mit Sicherheit auch gute Studienlage, wo zeigt, dass es eben eine Wirkung hat, eine beruhigende Wirkung, eine Wirkung aufs Nervensystem. Wobei ich muss immer vorsichtig sein, Nahrungsergänzungsmittel haben rein rechtlich gesehen keine Wirkung. Aber auf jeden Fall eben ist diese Wirkung beschrieben in Studien. Aber dann wird es so ein Selbstläufer und es wird plötzlich das Heilmittel für alles. Und dann heißt es, du hast eine schwere Depression, nimm Ashwagandha, es hilft dir. Und da sind wir genau an dem Punkt, nee, da haben wir den Punkt überschritten. Da wird Ashwagandha mit Sicherheit auch nicht mehr das Mittel der Wahl sein.
Mhm. Vielleicht können wir da erstmal so ein bisschen einsteigen, um es ein bisschen, sage ich mal, auszudifferenzieren. Ne? Wir sprechen jetzt ja von Naturarzneimitteln, von Nahrungsergänzungsmitteln und auch Homöopathie. Das sind ja so diese drei Oberbegriffe, sage ich mal, wo man vielleicht mal so ein bisschen Unterscheidungsgrenzen ziehen kann. Also oft ist das ja irgendwie alles so ähnlich oder steht im selben Regal, aber es sind eigentlich schon völlig verschiedene Dinge, oder? Kannst du den Unterschied so ein bisschen erklären?
Ja, kann ich gerne versuchen. Ich fange mal mit der Homöopathie an. Da ist der Ansatz ein komplett anderer. Da geht es um den Transport einer Information, um einen Stoffwechselweg in Ordnung zu bringen. In der Homöopathie selbst, also in den Globuli, habe ich keinerlei Wirkstoff als solchen mehr nachweisbar drin. Also ich bringe keinen Wirkstoff im Körper, sondern ich transportiere eine Information. Das ist der Ansatz der Homöopathie.
Aber was für eine Information? Also was meinst du damit?
Also zum Beispiel, um einen bestimmten Stoffwechselweg zu optimieren, anzuregen. Mhm. Das ist so die Idee, die hinter der Homöopathie steht, dass ich sozusagen eine Pflanze durch dieses Potenzieren, wie das ja genannt wird in der Homöopathie, wirklich sozusagen dieses, ich nenne es jetzt mal die Schwingungen übertrage. Ich bin kein starker Homöopath, muss man auch, merkt man vielleicht genau. Aber eben, ich habe keinen Wirkstoff drin. Ich glaube, das ist das Wesentliche, sondern ich versuche durch eine Informationsübermittlung, die ich in den Globuli sozusagen gefangen habe, diesen Stoffwechselweg zu optimieren. Also zum Beispiel, dass ich einen besseren Siliziumstoffwechsel bekomme, damit ich gesunde Haare, gesunde Haut, gesunde Nägel kriege.
Okay, also eigentlich geht's nur darum, den Körper ein bisschen anzutreiben, die natürlichen Prozesse zu verbessern.
Genau.
Okay.
Und wenn ich jetzt aber diesen Stoffwechselweg antreibe, fehlt mir ja immer noch ein Wirkstoff, der mir jetzt als Baustoff dient oder eben auch ein Wirkstoff bei den Pflanzen, der eben wirklich im Körper sozusagen reinkommt, wo ich eine gewisse Menge auch liefere und der dann in irgendeiner Form in meinem Stoffwechsel eine Wirkung hat oder zumindest eine Funktion erfüllt. Mhm. Während eben sowohl bei Nahrungsergänzungsmitteln als auch bei Arzneimitteln bringe ich etwas in den Körper. Das Arzneimittel ist natürlich entsprechend geprüft, hat meistens auch eine deutlich stärkere Wirkung. Aber es gibt ja auch Arzneimittel, die sowohl als Nahrungsergänzung als auch als Arzneimittel auf dem Markt sind. Vitamin D zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ja ganz viel Nahrungsergänzung, auch in allen möglichen Dosierungen. Aber es gibt auch zugelassene Arzneimittel in diesem Bereich. Also sprich, da ist auch der Übergang fließend, wenn man so will. Rechtlich gesehen gibt es da aber eine Riesengrenze, weil Nahrungsergänzungsmittel gehören zum Lebensmittelbereich, werden also auch entsprechend lebensmitteltechnisch reguliert. Da gibt es auch bestimmte Verordnungen, die man beachten muss, was man zum Beispiel gesundheitsbezogen sagen darf. Auf der anderen Seite, das Arzneimittel hat eine genaue Indikation, also genau wofür ist es gemacht, wofür wird es genommen und wie muss ich es genau dosieren.
Wie würde ich das denn angehen, um überhaupt rauszufinden, brauche ich jetzt ein eher Nahrungsergänzungsmittel oder ein Naturarzneimittel? Ich würde Homöopathie jetzt mal ausklammern.
Erstmal natürlich, weiß ich denn schon, was ich habe? Ich finde, eine saubere Diagnostik gehört schon mit dazu. Das heißt also, wenn ich Schmerzen habe, ist für mich eigentlich klar, der Weg führt erstmal zum Arzt. Ich muss erstmal gucken, wo könnten denn die Schmerzen herkommen? Wenn ich Sehstörungen habe, auch da kann ich das untersuchen. Und dann kann ich eben zum Beispiel eine ärztliche Therapie auch eben mit Nahrungsergänzungsmitteln ganz gut unterstützen, wo ich eben sage, okay, jetzt Mineralstoffe sind zum Beispiel wichtig für den Stoffwechsel, dass der Stoffwechsel funktioniert. Wenn ich jetzt natürlich in einigen Bereichen einfach Schwierigkeiten habe, kann ich mit Mineralstoffen hier den Stoffwechsel ganz gut unterstützen. Oder eben zum Beispiel auch mit einem pflanzlichen Produkt, eben das mich mehr in Ruhe bringt, wie vorhin erwähnt Ashwagandha zum Beispiel.
Jetzt geht ja auch generell so der Trend ein bisschen weg von, sage ich mal, künstlichen Mitteln, ne? Oder so dieser klassischen Pharmaindustrie oder pharmazeutischen Produkten hin mehr so zu natürlichen Produkten, Naturarzneimittel, Naturheilmittel und so weiter. Warum glaubst du, gibt es diese starke Bewegung aktuell?
Zum einen glaube ich, dass insgesamt in unserer hochtechnischen Welt einfach auch eine gewisse Rückkehr zur Natürlichkeit da ist. Es gibt ja auch die Begriffe wie Waldbaden, solche Dinge, wo man sagt, einfach dieses Wiederfinden, Achtsamkeit, das spielt da alles mit rein. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass viele Leute einen gewissen Irrglauben aufsitzen, indem man einfach von ausgeht, pflanzliche Produkte oder natürliche Produkte sind immer gleich sanfter, sind immer gleich auch nebenwirkungsfrei, haben nicht diese Nebenwirkung, die ich von Arzneimitteln kenne. Was man eigentlich ganz gut erkennen kann, dass es nicht ganz so ist, wenn man rein pflanzliche Arzneimittel anschaut, also die wirklich eine Arzneimittelzulassung hat, dort finde ich auch Nebenwirkungen beschrieben. Nahrungsergänzungsmittel, ich habe es vorhin mal so ein bisschen salopp gesagt, haben ja rein rechtlich gesehen keine Wirkung, weil sie sind ja nur dazu da, die Nahrung zu ergänzen, gehören ja in den Lebensmittelbereich. Und deswegen dürfen die eigentlich auch rein rechtlich gesehen keine Nebenwirkung haben. Da geht meine Meinung, der Rechtsmeinung, schon ziemlich auseinander, weil ich sage, Lebensmittel haben durchaus eine Wirkung und auch Nebenwirkungen. Jeder, der schon mal eine Flasche Wodka getrunken hat, der weiß das, dass es da Wirkung und Nebenwirkung gibt.
Können wir das nochmal ein bisschen ausführen? Weil ich glaube, das ist schon so einer der Hauptmotivationen für viele, ne, die dann immer eher so sagen, so ja, nee, ich nehme jetzt, keine Ahnung, nehme jetzt kein starkes chemisches Mittel, sondern ich nehme lieber ein bisschen Bachblüten oder was auch immer, weil das ist eben nicht so schädlich für den Körper. Jetzt sagst du ja aber nicht unbedingt, dass das eher ein Irrglaube ist. Also bedeutet das jetzt pflanzlich natürlich automatisch sanft oder schwach wirksam oder nicht so angreifend?
Man muss natürlich auch hier sagen, die Dosis macht das Gift. In der Regel, wenn ich mich an die Verzehrsempfehlungen halte, die so drauf sind, dann bin ich natürlich in einem sanften Bereich, wo ich eben auch eine unterstützende Wirkung habe. Und das ist das Wichtige eben, dass ich eben jetzt nicht drüber rede, dass ich jetzt den Heilprozess anstoße, weil da muss ich vielleicht auch mit einer ganz anderen Dosis vielleicht ran. Das Fatale ist aber, dass unsere Welt und auch die Verbraucher oft so ein bisschen denken, mehr hilft mehr. Ja, man sieht ja auch, wie sich Inhaltsstoffe steigern von der Menge her. Zum Beispiel beim Beispiel Melatonin ist sowas als Einschlafhormon, auch ein gängiges Nahrungsergänzungsmittel. Da ging es mit 1 Milligramm Produkten auf dem Markt los. Mittlerweile gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die im Bereich von 4 Milligramm liegen. Und wenn man weiß, die ärztliche Therapie hört etwa bei 5 Milligramm auf, zumindest im niedergelassenen Bereich, dann sieht man schon, oh, wo sind wir denn da gelandet? Also deswegen ist auch immer viel hilft nicht immer viel. Es muss die passende Menge für die passende Anwendung sein.
Wie sieht's denn aus so mit Oberthema Prävention? Ich glaube, da ist es ja auch etwas, wo viele sagen, na ja, wenn ich jetzt irgendwie schon früh anfange, das und das irgendwie zu ergänzen oder da eher mit natürlichen Mitteln gegensteuere, dann habe ich irgendwie längerfristig keine Probleme. Wie siehst du das?
Das ist eigentlich ein ganz sinnvoller Ansatz, eben von der Unterstützung her. Auch hier kommt es natürlich auf die Menge an und auch, was will ich denn erreichen? man kann es eigentlich auch ganz gut mit der Kosmetik vergleichen. Es nützt wahrscheinlich nicht viel, eine Antifaltencreme für reife Haut mit 20 schon anzuwenden. Das wird mir präventiv nicht viel nutzen. Ja. Aber wenn ich eben merke, okay, da tut sich was, dann kann ich auch eben mit Nahrungsergänzungsmitteln meine Haut zum Beispiel unterstützen, über Siliziumprodukte, über Kollagen, solche Dinge. Und da kommt es dann wieder auf die Auswahl an, was nehme ich denn, was passt denn ganz gut, was mache ich in meinen Alltag. Und auch nicht hier viel hilft viel, sondern es ist hier eher die Regelmäßigkeit, die wirklich dann einen Effekt bringen kann.
Jetzt hatten wir ja auch angeteased, dass wir einmal kurz über so Phytotherapie sprechen. Was genau steckt denn dahinter?
Also Phytotherapie nennt man im Allgemeinen, wenn eben aus pflanzlichen Extrakten wirklich Arzneimittel gemacht werden, die eben dann auch eine Zulassung haben, die dann auch eine Indikation haben, wie zum Beispiel Mariendistel, da gibt es Lebertonikas, die verwendet werden können, die dann auch wirklich zur Leberstärkung gedacht sind, Weißdorn, Herz-Kreislauf-Stärkung, solche Dinge, wo man auch wirklich sagt, da habe ich pflanzliche Arzneimittel. Und das gibt es in allen möglichen Bereichen. Johanniskraut, auch ein ganz gängiges, sehr bekannt ist zum Beispiel. Also das sieht man schon ganz gut, dass es eben Pflanzen durchaus auch ihre Wirkung haben. Es hängt immer von der Extraktstärke ab und von der Ausrichtung.
Jetzt hast du ja selber auch ein bisschen so diese Bewegung von den klassischen Pharmaindustrie zurück, ne, zu deinen eigenen Wurzeln, aber auch zu den pflanzlichen Wurzeln, sagen wir mal, gemacht. War das ein bewusster Plan oder wie kam das?
Ich habe, wie gesagt, ganz in der klassischen Pharmaindustrie angefangen, eigentlich in einem Arztaußendienst, bin dann immer mehr ins Schulungswesen reingeglitten, dieses Seminarwesen, habe viele Schulungen auch für Ärzte gemacht. Und irgendwann bin ich zufällig, ja, ich wohne ja in der Nähe von Freiburg, Badische Zeitung ist dort recht verbreitet, zufällig reingeguckt, meiner Frau über die Schulter, sah eine Stellenanzeige bei der Firma Hübner, wo ich jetzt eben auch arbeite. Und die kannte ich eben, weil ich dort aufgewachsen bin und deswegen habe ich auch da reingeguckt. Ich war nicht aktiv auf Suche und habe die Stellenbeschreibung gelesen und habe gesagt, du, das bin ich. Und habe mich hier beworben und es war auch so und jetzt bin ich halt seit fast 13 Jahren hier und fühle mich auch wohl.
Ja, aber es war wahrscheinlich auch irgendwas, was irgendwie tief in dir drin schon schlummerte. Wie ist denn das so mit deiner eigenen Hausapotheke? Also bist du da auch so, dass du deine bewussten Naturarzneimittel immer to go hast? Und welche sind das? Also sagen wir mal, jemand, der jetzt so frisch ins Thema einsteigt, der möchte sich so ein bisschen aufstellen. Was würdest du raten? Wie fängt man damit gut an? Was sind so die hauptsächlichen Mittel, die du empfehlen würdest?
Okay, eigentlich unterscheidet sich das so gar nicht so stark von dem, was man auch bei der klassischen Variante wählen würde. Also was sind denn meine Hauptbedürfnisse, wo ich sage, in der Hausapotheke brauche ich für den Akutfall das, das und das. Bei mir ist es zum Beispiel ein Magen-Darm-Gel auf Kieselsäurebasis. Das ist sehr natürlich, es ist nebenwirkungsarm. Das ist was, wo ich sage, das hilft schnell. Es gibt so einen kleinen Sticks, das kann man super mitnehmen. Das wäre das Erste. Was ich auch immer zu Hause habe, ist ein Bronchialtonikum, wo Kiefernsprossen mit drin sind. Einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und Erkältung gibt's im Sommer wie im Winter. Und auch wenn man so merkt, das erste Frösteln kommt an, auch da hilft es dann tatsächlich schon. Oder einfach, wenn man mal kurz durchatmen will. Und das Dritte, was ich eigentlich auch immer drin habe gerne, ist ein Pfefferminzöl, 100% reines ätherisches Pfefferminzöl. Das zum einen, wenn man es aufträgt, eine sehr kühlende Wirkung hat, im Moment sehr, sehr willkommen. Aber auch gerade bei leichten Schmerzen, bei Verspannungen ganz gut wirksam ist und hilfreich. Und das sind so meine drei Favorites. Ich habe aber genauso meine Ibuprofen mit in der Hausapotheke drin.
Wie siehst du denn so generell diese Kombination von klassischen Pharmaprodukten und eben dann auch natürlichen Produkten? Ist das unbedenklich? Also gibt es da irgendwie eine Faustregel, dass man sagt, ja, kein Problem, du kannst immer noch ein Pfefferminzöl auf eine Ibu nehmen? Oder ist es da schon so, dass man irgendwie aufpassen muss?
Also auch hier, also Pfefferminz und Ibu wäre überhaupt kein Problem. Das kann man wunderbar kombinieren.
War jetzt vielleicht ein blödes Beispiel.
Nein, war eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil es auch zeigt, ich sage jetzt mal, wenn ich mal eine Tablette mit einem Phytopharmaka kombiniere, ist nicht allzu viel zu erwarten. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, wenn ich natürlich eine Dauermedikation von einem Arzt verschrieben habe, dann sollte ich schon dann nochmal reingucken. Es lohnt sich aus meiner Sicht tatsächlich auch immer den Blick in den Beipackzettel. Dort sind ja oft Interaktionen beschrieben. Und es gibt es ja nicht nur mit so Phytopharmaka oder mit, ich sage jetzt mal, Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt es auch mit ganz klassischen Lebensmitteln. Grapefruit zum Beispiel. Grapefruitsaft hemmt ein bestimmtes Enzym in der Leber. Und dadurch steigt der Wirkspiegel von verschiedenen Arzneimitteln an, was dann dafür führt, dass die dann deutlich Nebenwirkungen produzieren. Und das sind Dinge, die man einfach gar nicht weiß. Dann nehme ich meinen Grapefruitsaft jeden Tag und nehme da mein Medikament dazu. Und deswegen immer den Arzt auch fragen bei Dauermedikation, was passt denn dazu? Gibt es denn da irgendwelche Interaktionen? Muss ich etwas beachten?
Ja, ich glaube, das ist generell so eine Standardfrage, die man sich auf jeden Fall in sein Repertoire aufnehmen sollte, ne? Sobald man irgendwie eine dauerhafte Medikation verschrieben bekommt. So muss ich auf was achten, was Sport angeht oder sowas. Gibt es ja auch manchmal verrückte Sachen, an die man dann gar nicht denkt. So.
Ja, und es macht einfach auch Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, einfach damit ich auch weiß, was nehme ich denn da? Also auch du hast vorhin Baldrian erwähnt, ja, was macht denn der Baldrian? Nicht, dass ich jetzt da in die tiefe Wissenschaft einsteigen muss, aber so ein Grundverständnis. Und dann kann ich mir auch schon vieles herleiten. Kann denn das passen?
Ja. Was sind so typische Grenzen von Naturarzneimitteln oder auch Nahrungsergänzungsmitteln, wo du wirklich sagst, naja, da ab dem Punkt bringt es dann halt auch nicht mehr, da noch mehr 3 Pillen mehr zu nehmen, sondern da muss dann halt irgendwie doch anders ran.
Also das sind eigentlich auch wieder mehrere Aspekte. Ich habe vorhin schon mal so die Dosierung kurz erwähnt oder die Verzehrsempfehlung. Viel hilft nicht unbedingt viel. Und wenn ich ein Nahrungsergänzungsmittel habe und sage, es hat jetzt nicht so die Wirkung, dann die doppelte Menge zu nehmen, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Wohlweislich, dass natürlich auch da jeder einen individuellen Bedarf hat. Das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, es leuchtet sofort ein, dass ein 90-Kilo-Mann, der Bodybuilding betreibt, vielleicht einen anderen Mineralstoffbedarf hat als eben ein ganz, ganz schmaler Mann, der eben mehr auf der Couch zu Hause sitzt. Ja, also auch das ist ganz klar individueller Bedarf. Ansonsten ist natürlich immer gefragt, was will ich denn erreichen? Wie gesagt, Heilungsversprechen, Heilungschancen, Übernahrungsergänzung, nein oder nur sehr bedingt, würde ich nur dann auch sagen, ärztliche Therapie, Empfehlung, kann es denn wirklich unterstützen? Also ich denke jetzt zum Beispiel, es wurde mal vor Jahren, schon ziemlich lange her, wurde mal Aloe Vera unheimlich gehypt als Saft zum Einnehmen. Da sind ja auch solche Dinge rumgegeistert wie heilt Krebs oder ähnliches. Und das sind genau die skeptischen Aussagen, die ich dann sage. Also da ist die Grenze erreicht, obwohl Aloe Vera selbst tatsächlich sehr gut unterstützen kann in der Therapie. Und zwar nicht gegen den Krebs, sondern bei der Hilfe der Regeneration für den Aufbau der Strukturen wieder im Körper. Also da hat es tatsächlich seinen Stellenwert, aber eben nur als Unterstützung, als Begleitung der Therapie.
Wie würdest du denn momentan so einschätzen? Im Endeffekt ist es ja immer wichtig, sich da auch ärztlich beraten zu lassen. Aber wie sind denn so die Optionen von Naturheilmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln bei den klassischen Schulmedizinerinnen und Medizinern angekommen? Weil ich glaube, das ist schon auch noch immer mal so eine Blackbox, oder wo man vielleicht auch sich selber ein bisschen mit Wissen befähigen sollte, ne, um dann da vielleicht noch einfach nochmal besser und sich besser abzugraden. Weil ich glaube schon, dass oft da ja auch so der Blick nach links und rechts noch fehlt, oder?
Da sprichst du einen absoluten Schmerzpunkt an. Das kann man wirklich so sagen, kann ich nur unterstreichen. Ich möchte auch eine kleine Lanze trotzdem für die Schulmedizin im klassischen Sinne brechen. Die Ärzte müssen unglaublich viel lernen und können und wissen. Und es ist auch vollkommen okay, dass man sich im Bereich Ernährung, Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel sich nicht so auskennt. Und da gibt es auch Fachberater, die das können. Die gibt es in der Apotheke. Es gibt auch sehr gute im Reformhaus. Auch da muss man gucken, wie werde ich denn beraten. Aber es gibt natürlich auch in der Schulmedizin Bestrebungen, näher Naturheilkunde reinzubringen. Es gibt naturheilkundlichen Lehrstühle. Ihr habt auch schon die Ernährungsdocs bei euch im Programm gehabt. Ja, ein gutes Beispiel, wie man mit Ernährung wirklich gut unterstützen kann. Das sieht man ja auch, dass es eben nicht die alleinige Therapie ist, sondern es eben ein Zusammenwirken der klassischen Medizin und von Nahrungsergänzung, von Phytotherapie. Da geht eben sehr, sehr viel, wenn man das eben kombiniert.
Okay. Also es ist schon gut, auch einfach mehr unseren Podcast zu hören und
absolut
sich selbst zu befähigen.
Absolut zu empfehlen. Ja.
Das wolltest du sagen, stimmt's?
Genau.
Lass uns noch mal ein bisschen über persönliche Anekdoten oder Erfahrungen sprechen.
Gerne.
Gibt es denn irgendwas besonders Kurioses, was dir auch in Erinnerung geblieben ist, wo du dachtest, wow, okay, daran habe ich jetzt überhaupt noch nie gedacht?
tatsächlich gibt es da schon einiges, was so passiert ist. Wenn man Schulungen gibt, dann kriegt man auch öfters mal Krankheitsgeschichten, Krankheitsverläufe erzählt, wo die Leute eben dann erzählen, was sie haben. Aber manchmal kriegt man auch ganz abstruse Vorstellungen. Also da ging es auch um das Thema Silizium. Da hatten wir eine Dame, die sich bei uns in der Firma gemeldet hat und dann ganz besorgt war, weil sie hat sich vorgestellt, also sie nimmt jetzt Silizium. Jetzt war sie beim Heilpraktiker, der hat gesagt, ihr Siliziumgehalt ist zu hoch.
Ganz kurz, was ist Silizium? Nur, dass wir es einmal...
Silizium ist ein Mineralstoff, ein lebenswichtiger Mineralstoff, der vor allen Dingen im Bindegewebe eine Rolle spielt, der Struktur geben kann im Körper, also Halt gibt und wichtig auch für Haare, Haut, Nägel da eine Rolle spielt, aber auch im Bewegungsapparat. Also alles, wo irgendwie stützende Strukturen sind, da hat auch Silizium eine Rolle. Auch im Bereich der Kollagenbildung spielt Silizium eine Rolle. Insofern ist es eben gerade auch ein Produkt, das ich zum Beispiel in Kieselsäureprodukten finde, in Kieselerdeprodukte. Braunhirse wird ja auch gerne, das ist auch sehr siliziumhaltig genommen in diesem Bereich. Und diese Dame hatte eben ihr Silizium über eine längere Zeit zugefügt in einer Form und auf jeden Fall hat sie sich dann gemeldet, sagt, mein Gehalt ist zu hoch, aber ich werde das ja nicht mehr los, weil wenn ich dusche, dann dusche ich das ja ab nach unten und es kommt ja wieder oben aus der Dusche raus. Ja. Das war dann so ein bisschen, genau, ich stand auch erst da, wir haben das erst nicht verstanden, was eigentlich das System, also sie glaubte halt einfach, das Wasser geht im Kreislauf und damit wird das Silizium nie mehr, wird sie das nie mehr los, weil sie ja über die Haut dann auch wieder draufkriegt, was überhaupt nicht funktioniert, also über die Haut kommt das Silizium nicht in den Körper rein. Also auch das kann man gerne skeptisch sein, wenn solche Hautprodukte, was da wirklich geht und was nicht.
Okay, ja, verrückt. Ja, aber ich meine, es ist ja auch wirklich schwierig. So gut wie das ja auch ist, dass man quasi sich auch selbst viel informieren kann, ne, vieles eben auch studieren kann und so, desto größer ist aber natürlich auch die Gefahr von einfach Missinformation oder Desinformation.
Absolut, richtig.
Wo dann auch sowas bei rauskommen kann. Also das, was du ja auch anfangs gesagt hast, ist da einfach nochmal ganz, ganz stark zu betonen, ne, dass man wirklich auch immer schauen sollte, okay, woher kommt die Information? Was ist das für ein Absender? Und kann das überhaupt stimmen? Also auch gesunder Menschenverstand.
Ihr hattet ja da einen Podcast zum Thema, fällt mir da gerade so ein. Ja. Da ging es ja eben auch genau um Social Media.
Scams, und ja, voll. Ja. Genau. Also hört gerne nochmal in die Folge rein. Alexikon.
Hat mir sehr, sehr gefallen. Genau.
Genau, der da ja ganz groß ist, zum Glück. Gibt es ja auch so Leute wie ihn, die da so ein bisschen Orientierung geben können.
Wichtig. Also das Wichtige ist eben, dass viele sagen, ja, ich habe da nachgeforscht, ich habe mich da eingelesen. Ja, die Frage ist immer, stimmt das denn? Wem vertraue ich denn? Wem kann ich denn vertrauen? Was ist der Hintergrund? Und mit der Zeit, wenn man auch kritisch denkt, und das lade ich auch bei jedem Hersteller ein, also wirklich kritisch zu hinterfragen und dann eben wirklich zu sagen, hey, passt denn das? Passt denn die Geschichte zu dem, was denn da hinten dran steht? Und dann kriegt man mit der Zeit auch wirklich ein gutes Gefühl dafür.
Mhm. Du hattest es ja auch kurz angesprochen, dass wenn jetzt vielleicht in der Schulmedizin da noch so ein paar Lücken sind, gibt es ja auch andere Anlaufstellen, wie beispielsweise das Reformhaus oder eben Drogeriemarkt oder auch Apotheke. Woran erkenne ich denn jetzt wirklich eine seriöse Beratung? Ne, weil genauso wie im Internet gibt es das ja sicherlich auch face-to-face, im Unterschied jetzt zu einem reinen Verkaufsgespräch.
Also ganz gut kann man es schon mal daran erkennen, wie viel redet denn der Verkäufer und wie viel rede ich. Also sprich, stellt der Verkäufer oder der Berater in dem Fall auch wirklich Fragen. Fragen, die auch ins Detail gehen. Merke ich, dass der sich damit beschäftigt? Also zum Beispiel, wenn es um Gelenke geht, fragt er, ist das Gelenk rot, heiß, geschwollen? Weil dann will er wissen, ist da vielleicht eine Entzündung hinten dran? Natürlich stellt ein Berater in einem Reformhaus oder auch in einer Apotheke keine Diagnose wie ein Arzt. Aber er muss sich ja überlegen, welche Produkte könnten denn jetzt dem Kunden auch wirklich helfen? Und dann muss er natürlich schon Gedanken machen. Da ist eine detaillierte Befragung, einfach um genügend Informationen zu kriegen, sehr, sehr wichtig. Und daran sieht man dann auch, dass ich eigentlich als Kunde wesentlich mehr reden muss als der Verkäufer, weil er muss sich ja eigentlich nur die Gedanken machen, was passt denn dazu ideal und warum.
Ja, ich finde das ein total guter Hinweis, weil ich würde da gerne noch was ergänzen. Ne? Im Endeffekt ist es ja bei jedem individuell. Ne? Das heißt, man muss ja eigentlich Fragen stellen, um auch richtig rausfinden zu können, okay, was könnte jetzt die perfekte Dosierung oder das perfekte Produkt sein, um dieser individuellen Person zu helfen. Und das ist ja etwas, was im 1-zu-1-Gespräch ja viel besser geht, als jetzt bei Social Media. Bei Social Media kannst du ja auch erstmal nur in eine Richtung kommunizieren.
Absolut.
Da ist es ja vor allem wichtig, darauf zu achten, dass es keine allgemeinen Heilungsaussagen sind, weil das geht ja gar nicht im Endeffekt. Das ist ja immer individuell. Deswegen ja auch, wenn der Verkäufer und Verkäuferin mehr Redeanteil hat als Fragen und Antwort, dann kann auch schon irgendwas nicht stimmen, weil die Person muss ja erstmal individuell überhaupt rausfinden, um gut beraten zu können.
Absolut. Genau.
Wie stehst du denn so zu aktuellen Trends wie Adaptogenen oder CBD? Das ist ja auch so ein riesigen Hype. Vielleicht können wir auch einmal kurz nochmal erklären, was genau das ist. Genau, und wie stehst du dazu?
Also Adaptogene, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die letzten Endes die Stressfestigkeit erhöhen, die im Nervensystem andocken an bestimmten Rezeptoren und dadurch werden wir stressresilienter, um es mal so ganz vereinfacht zu sagen. CBD ist ein Wirkstoff, der kommt aus dem Cannabis raus, aber eben nicht mit dieser berauschenden Wirkung, sondern eher eben diese entzündungshemmende Wirkung. Ich stehe diesen Trends immer mit gemischten Gefühlen gegenüber. CBD hat ganz gute Hinweise, was es denn kann. Adaptogene, auch da die Nachwirkung ist tatsächlich nachgewiesen, also kann zeigen, es gibt ja auch diese physiologischen Untersuchungen, dass diese wirklich an die Rezeptoren andocken und was da eben im Körper passiert ist. Das Problem bei Trends ist immer, es wird gehypt. Also das, was du auch schon schön gesagt hast, es entsteht so ein Hype und dann wird es immer besser, immer höher, kann immer mehr. Und dann liest man eben auch plötzlich, ja, CBD heilt deine Arthrose. Und da kommt man eben genau an diesem Punkt her, mit der Heilung, da wird es dann ein bisschen schwierig. Ja, gerade bei chronisch verlaufenden Erkrankungen können wir vielleicht froh sein, wenn wir einfach die Symptome lindern, wenn wir sagen, okay, ich kann damit besser umgehen. Heißt aber nicht, dass die Krankheit dann komplett verschwunden ist.
Mhm. Vielleicht ergänzend dazu, ich meine, natürlich ist es immer eine ganz individuelle Sache, ne? Und im Endeffekt, wir müssen es natürlich immer bei jeder und jedem Einzelnen gut rausfinden. Aber kann man irgendwie pauschal schon sagen, dass es so bestimmte Personengruppen gibt, die dann bei Naturarzneimitteln oder Nahrungsergänzungen besonders vorsichtig sein sollten? Also gibt es da schon auch mal so eine allgemeine Aussage?
Ja, natürlich. Ganz klar, Kinder. Selbst Jugendliche nehme ich da auch auf jeden Fall mit rein. Werde ich auch gleich nochmal ein Beispiel bringen. Und dann natürlich Schwangere, Stillende, weil auch da bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe gehen halt auch über die Muttermilch auf den Säugling über, gehen über die Nabelschnur auf den Fötus über. Und da muss man wirklich vorsichtig sein. Also man muss wissen, was man tut und ob diese Produkte auch wirklich für den Bereich geeignet sind. Auch da gute Hersteller allgemein schreiben in der Regel drauf, kann ich verwenden oder kann ich nicht verwenden. Also vielmehr kann ich nicht verwenden als Warnhinweis. Aber das Problem ist, es ist nicht flächendeckend und es ist auch keine Pflicht dazu, weil Nahrungsergänzungsmittel ja, wie gesagt, keine Wirkung haben und damit auch keine Nebenwirkung. Ich nehme das mal wieder gerne die Wodkaflasche immer so ein ganz Beispiel, das ich sehr, sehr gerne heranziehe, weil es überspitzt, das verdeutlicht. Aber auf der Wodkaflasche steht auch nicht drauf, bitte nicht Kindern geben. Ja, aber es leuchtet jedem ein, dass ich das meinem 3-jährigen Sohn wahrscheinlich nicht einflößen werde.
Aber da steht zumindest auf dieses Symbol der Schwangeren. Frau, du bist
ja
durchgestrichen ist.
Das ist richtig. Das ist mittlerweile gekommen. Aber eigentlich müsste das Kind genauso drauf sein. Ja.
Ja.
Also sehr, sehr schwierig da in dem Bereich dann wirklich die Unterscheidung. Auch mit den Dosierungen. Kinder zum Beispiel brauchen halt einfach eine andere Dosierung vielleicht. Ja. Oder eine angepasste Dosierung, auch in der Schwangerschaft. Also es heißt nicht, dass der Schwangerschaft per se die Anwendung von bestimmten Produkten ausschließt. Es heißt nur, auch hier muss ich gucken, was ist denn da drin? Ist es denn geeignet? Und im Zweifel lieber weglassen, als einen Schaden anrichten.
Was wolltest du sagen, zum Beispiel bei Jugendlichen?
Bei Jugendlichen, ja. Also mir ein ganz gutes Beispiel eingefallen mit Melatonin. Das ist ja auch so, hatte ich vorhin auch erwähnt, sehr, sehr gängig als Einschlafhilfe. Hatte ich auch schon den Fall, dass da Anrufe kamen, gefragt, ja, Melatonin, wie viel gebe ich denn da meinem Säugling, damit er jetzt endlich mal schläft? Ja, und genau da kommen wir an die Grenze. Auch selbst bei Jugendlichen, Kinder, Jugendliche sind noch in der Entwicklung. Auch ihr Schlafrhythmus befindet sich noch in der Entwicklung. Gebe ich jetzt hier ein Schlafhormon-ähnliches oder ein Schlafhormon-wirksames Nahrungsergänzungsmittel dazu, fange ich an, in diese Entwicklung einzugreifen. Und im schlimmsten Fall produziere ich Schlafstörungen aufs Leben hinaus dadurch. Gerade wenn ich es eben regelmäßig über einen längeren Zeitraum anwende.
Ja.
Also da ist eben auch mit solchen harmlosen Mitteln, sage ich jetzt mal, durchaus Vorsicht geboten. Wann nehme ich sie und wann nehme ich sie eben nicht? Da gibt es noch vieles, was offen ist, was noch untersucht werden muss. Auch weil wir die Individualität angesprochen haben, auch mittlerweile geht, spricht man ja schon von der Gendermedizin. Mhm. Frauen ticken anders als Männer. Man weiß zum Beispiel, der Herzinfarkt bei der Frau äußert sich ja ganz anders als beim Mann. Und so ist natürlich auch das Bedürfnis von bestimmten Arzneimitteln eben auch sehr unterschiedlich. Und tatsächlich, die meisten Arzneimittel auf dem Markt sind derzeit an jungen Männern getestet worden.
Yep.
Also da ist auch noch viel Nachholbedarf.
Ja, auch dazu gibt es eine Folge mit Matt Sri zum Gender Health Gap. Also auch da gerne mal reinhören, weil den gibt es auf jeden Fall noch. Der ist leider noch sehr, sehr groß. Ich hatte noch überlegt, ob wir mal so zur Zusammenfassung vielleicht auch und zum Abschluss nochmal so ein kleines Wahr- oder Falsch-Spiel machen, wo ich dir quasi nochmal so Aussagen gebe, die natürlich auch viel kursieren oder ne, die so Narrative sind und du einfach mit Wahr oder Falsch das so ein bisschen einordnen könntest. Du kannst es natürlich aber auch noch ergänzen inhaltlich. Hast du Lust?
Ja, gerne.
Naturheilmittel oder Nahrungsergänzungsmittel haben grundsätzlich keine Nebenwirkungen.
Falsch.
Man kann pflanzliche Mittel bedenkenlos mit verschreibungspflichtigen Medikamenten kombinieren.
Nein, kann man nicht. Es kann Wechselwirkungen und Interaktionen geben.
Kräutertee wirkt genauso stark wie ein Extrakt in Tablettenform.
Nein, würde ich auch als falsch bezeichnen, weil ein Extrakt deutlich höher konzentriert ist. Das heißt, ich habe wesentlich mehr Wirkstoff auf eine kleine Menge als bei einem Tee.
Ah, das ist ja auch so was Spannendes. Also ich meine, man kennt das ja vielleicht so von Ibuprofen, aber vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen, ne? Dass irgendwie Leute sagen, gut, eigentlich brauche ich jetzt eine Ibu 800, also nehme ich zwei 400er. Funktioniert das wirklich so oder ist das auch irgendein Trugschluss?
Hängt jetzt wieder vom Arzneimittel tatsächlich ab, leider nicht pauschal beantwortbar. Ja, aber gerade bei Extrakten, da könnte man vielleicht auch noch mal aufgucken, auch wenn man Produkte vergleicht und sagt, oh, da habe ich 2,8 Milligramm Extrakt und da sind 3 Milligramm Extrakt, also ist da mehr drin. Das stimmt nicht immer, weil der Extrakt ist ja teilweise unterschiedlich stark konzentriert und so könnte es auch sein, dass in 3 Milligramm Extrakt deutlich weniger Wirkstoff ist als in diesen 2,8 Milligramm. Das kann ich leider an einem Produkt nicht erkennen. Auch hier spielt einfach die Seriosität eines Herstellers eine Rolle. Also man muss einfach gucken, wo kommt's her und kann ich dem vertrauen, dass das auch wirklich eine sinnvolle Rohstoffauswahl ist, die hinten dran ist.
Worauf achte ich denn dann am besten? Also wenn ich jetzt so eine Packung da bei DM oder Rossmann oder bei irgendeiner Drogerie, sagen wir es mal so, finde und auf was kann ich denn da achten? Da gibt es ja dann auch zig Herstellerinnen und Hersteller.
Richtig, also sicher kann man empfehlen, gibt es diesen Hersteller schon lange? Das ist schon mal ein sehr gutes Hinweisen. Ich will nicht alle Newcomer verteufeln, so meine ich das auch gar nicht. Also gerade, aber eben natürlich ein etablierter Hersteller, der schon seit über 90 Jahren oder seit 100 Jahren im Markt irgendwo ist, der muss ja was richtig gemacht haben. Der muss ja auch gezeigt haben, seine Produkte können was, sonst würden es Kunden nicht wieder kaufen. Dann Qualität hat ihren Preis. Das ist ein blöder Spruch, ich weiß, aber immer auch ein bisschen kritisch sein, wenn was unglaublich günstig ist. Mhm. Heißt nicht, dass alles, was teuer ist, ist gut. Das will ich gar nicht sagen, aber eben Qualität, auch Rohstoffqualität hat einen Preis. Auch da immer fragen, bezahle ich jetzt hier wirklich die Qualität oder bezahle ich jetzt das Marketing hinten dran? Ja. Auch online kriege ich das wahnsinnig toll verpackt und habe ein wahnsinnig schönes Erlebnis dabei, sage ich jetzt mal, ja, wie ich das Päckchen gebrandet, also schön mit der Marke drauf und dann packe ich da nochmal aus und es fühlt sich einfach toll an, aber das habe ich alles schon mitbezahlt. Frage, ob ich das lieber im Rohstoff hätte.
Gibt es noch etwas so zum Abschluss, das du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest, gerade wenn es eben auch wirklich um die Differenzierung zwischen Phytotherapie, Nahrungsergänzung und Homöopathie geht? Was wäre so das, was du dir erhoffst, dass sie vor allem hier aus der Folge mitnehmen?
Also eigentlich erhoffe ich mir vor allen Dingen, dass eben so dieses selber kritisch hinterfragen zum einen mitgenommen wird und auch diese Botschaft, ich bin selbstverantwortlich für das, was ich einnehme. In gewissem Sinne, also ich kann die Verantwortung nicht auf andere schieben, sondern ich muss mir ja klar sein, warum nehme ich es, was tut es, weil ich tue es selber meinem Körper an, in gewissem Sinne. Und das ist das Wichtige, diese Eigenverantwortung dabei, die spielt auch eine Rolle. Ich kann das nicht auf jemanden anderen abdrücken, ja, und sagen, okay, ja, der hat gesagt, es ist gut, also muss es gut sein. Nee, ich gucke lieber mal, ist es denn wirklich gut für mich?
Ja. Ja, ich finde auch. Also diese Folge hat mir auf jeden Fall gezeigt, wie doch sehr differenziert man das betrachten muss und dass es auf jeden Fall gut ist, sich da auch Beratung zu holen und im Zweifel auch mehrere unterschiedliche Perspektiven nochmal einzuholen, ne? Also natürlich den unweigerlichen Gang zur Ärztin oder zum Arzt, aber eben dann vielleicht ergänzend noch mit jemandem aus dem Reformhaus oder der Apotheke zu sprechen im 1-zu-1-Gespräch. Vielen, vielen Dank, lieber Axel. Das war sehr, sehr spannend, wirklich.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gut gefallen hat und wir uns schon bei der nächsten Folge wiederhören in 2 Wochen. Da kümmern wir uns nämlich um ein Thema, das viele bestimmt schon mal gehört haben, aber viele auch wahrscheinlich nicht wissen, was genau dahinter ist und was, wenn nicht nur schlechte Ernährung oder zu wenig Schlaf krank macht, sondern eben falsche Menschen. Ich spreche von Narzissmus und das ist wirklich längst mehr als ein Modebegriff, denn hinter charmanten Fassaden können Beziehungen entstehen, die unser Selbstwertgefühl erschüttern und sogar unseren Körper unter Dauerstress setzen und so somit auch eine große Gefahr für unsere Gesundheit sind. In dieser Folge sprechen wir mit der Psychotherapeutin und Autorin Anne Jone genau darüber, wie solche Mechanismen entstehen, wieso sie uns aber auch in unserem unsichtbaren Käfig gefangen halten und wie wir uns daraus aber auch wieder befreien können. Also seid unbedingt dabei, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören. Folgt uns doch bei Instagram, Vital-Magazin, bei Facebook oder ihr geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Viele Grüße, eure Clarissa.